Deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute haben in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt des US-Verteidigungsministeriums Förderungen in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar, das sind rund 7,4 Millionen Euro, erhalten. Insgesamt hätten 22 Hochschulen und Forschungsinstitute in Deutschland davon profitiert. Dies berichten die Süddeutsche Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk. Die Einrichtungen, also Universitäten, haben dies auch bestätigt. Darunter ist auch die Universität Freiburg und die Fraunhofer Gesellschaft in Freiburg, konkreter das Institut für Kurzzeitdynamik. Ich habe mich nun mit dem Rektorat der Universität Freiburg zum Thema Forschung, also Rektorat Forschung, und dem dort zuständigen Herrn Professor Neuhaus unterhalten. Es ging um die Themen Forschung zwischen zivilem Nutzen und Militärtechnik und der Verantwortung einer Universität bezüglich militärischer Forschung, beziehungsweise von wem nimmt man Gelder an, so die sogenannten Drittmittel, und ist es ethisch zu rechtfertigen, dass man sie eben auch von militärischen Institutionen annimmt, wie beispielsweise der Navy. Zu Beginn des Gesprächs wollte ich von Herrn Professor Neuhaus dann doch aber auch erst einmal wissen, was die Universität Freiburg nun konkret tut, um die medial bekannt gewordene Affäre aufzuarbeiten, und ob man ja das, wo bisher noch ein großer Mantel der Ungewissheit drüber liegt, sozusagen ein bisschen konkretisieren könnte. Was sind denn da genau für Gelder in was für Forschungen geflossen, Herr Neuhaus? Was machen Sie da derzeit?
Wir haben uns die natürlich rausgesucht und die eruiert, wer das ist. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie da schauen, das sind Projekte aus dem Jahr 2000 und 2001, 2002 auch noch dabei, dass das sehr schwierig ist, weil man da in die Archive hineingehen muss. Und damals war das, ist das eben, da muss man wirklich nachbohren, welche Projekte das waren. Wir wissen mittlerweile schon einige Projekte, haben aber die Verantwortlichen sind oft weg. Aber was wir bis jetzt gesehen haben, sind viele der Projekte, die da gefördert worden sind, eindeutige Projekte in der Grundlagenforschung, zum Beispiel Brustkrebstherapie, Gentargeting, also Gentherapie-Experimente und Mustererkennungsexperimente. Da muss man dazu einiges sagen. Ich habe lange in der USA gearbeitet. Neben der NIH ist die US Navy einer der größten Grundlagenforschungsgeber auch. Natürlich neben Rüstungsangeboten auch. Aber man kann per se von US Navy, wenn das Geld von dort kommt, nicht darauf schließen, dass das absolut militärische Forschung ist.
Es ist ja durchaus so, wenn es um Drittmittelprojekte geht, dass die Geldgeber natürlich konkrete Interessen daran haben, dass etwas in ihrem Interesse herauskommt, wobei man dann ja schon argumentieren kann, dass Rüstungsorganisationen und Unternehmen natürlich Interesse daran haben, sei es auch in defensiver Absicht oder zur Versorgung von Truppen im medizinischen Bereich, da natürlich von zu profitieren.
Das würde ich nicht so unterschreiben wollen, wenn Sie das so direkt sagen, dass Drittmittelgeber per se immer ein Interesse haben, was sie forschen. Nee. Also alle öffentlichen und Bundeseinrichtungen fördern eigentlich nur nach wissenschaftlicher Qualität und nach einem bestimmten Plan. So geht es. Ob sie jetzt beim BMBF oder beim Finanzministerium, Wirtschafts- und Finanzministerium ansuchen, oder bei der DFG oder bei VW-Stiftung. VW-Stiftung zum Beispiel fördert nicht unbedingt, dass sie an Autos und an Mobilität in Zukunft machen, sondern das geht von Geisteswissenschaften bis Naturwissenschaften, Grundlagenforschung hinein. Das ist immer der Fehler von außen, weil das ist ein Forschungsantrag, das ist kein Forschungsauftrag. Bei einem Förderungsantrag, Förderungsvolumen, Drittmittelförderer, da suchen Sie Ihr Projekt an, auf dem Sie arbeiten, und der wählt es nach Qualität aus. Ein Forschungsauftrag, den zum Beispiel Fraunhofer sehr stark annimmt, ist eine Firma, die sieht eine Technologie in einem Institut und gibt dann in Auftrag, wir wollen das entwickeln, entwickelt das für uns.
Das ist mir schon bewusst, aber gleichermaßen kann man ja auch in vielen einzelnen Fällen nachweisen, dass es natürlich auch wieder da um Interessen geht, die man eben probiert, dadurch auch zu befriedigen, indem man halt zeigt, seht, wir forschen nicht nur an konkreten Projekten für uns, sondern auch für die Allgemeinheit. Mir ging es auch mehr darum zu sagen, also es ist ja jetzt faktisch mal so, dass man sich damit auseinandersetzen muss. muss, dass, wie Sie ja auch gesagt haben, zum Beispiel die Navy konkrete Projekte unterstützt hat. Und bezüglich des Fahrwassers, in was jetzt die mediale Debatte geraten ist, eben die Frage, inwieweit dürfen oder sollten sich Universitäten an militärischer Forschung beteiligen, wird jetzt eben sehr das Argument bemüht, es ist ja Dual Use. Ich glaube, auch der Sprecher der TU Darmstadt hat damit begründet, dass diese Forschung im Fliegerbereich letztendlich darum geht, ökologischere Flugzeuge zu entwickeln. Aber selbstredend kann man natürlich mit diesem Argument auch jegliche Differenz ja ein bisschen verwischen. Man muss sich ja weiterhin damit auseinandersetzen, dass man auch in Bereichen forscht, wo das Militär Interesse hat. Wie verordnet man sich in diesem durchaus schwierigen Feld?
Also, das Erste ist ganz wichtig, einmal zu wissen, dass man erstens weiß, was an der Universität, welche Anträge gestellt werden und wer die Arbeitgeber sind. Das heißt, wir haben seit 2010 eine zentrale Einrichtung, das heißt Science Support Center. Und über dieses Science Support Center laufen alle Anträge, vor allem Verbundforschungsanträge. Das Zweite ist, dass seit dieser Zeit natürlich immer schon die Universität sensibilisiert ist in Bezug auf Drittmittel oder Fördermittelgeber und militärische Forschung. Diese Diskussion ist eine langwährende an der Universität und man vermeidet natürlich hier militärische Forschung zu machen. Das ist ganz klar und sensibilisiert seit Jahren. Wir haben immer wieder Gespräche mit den Dekanen und den Wissenschaftlern und sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann wird hier das diskutiert. Außerdem haben wir eine Grundordnung und in der Grundordnung steht, dass die Forschung den friedlichen Zwecken dienen soll. Das ist ganz klar. Das heißt, jede Universität hat eine Verantwortung hier gegenüber. Und es gibt auch eine Stellungnahme von der Frau Minister Bauer auch hier zur Zivilklausel. Und wir sind derzeit mit dem gesamten Senat und den Gremien beschäftigt, über eine Zivilklausel zu diskutieren. Und diese Gespräche sind eben noch nicht abgeschlossen. Aber wir haben auf alle Fälle schon stehen, von unserer Grundordnung, wo eben drinnen steht, gleich in der Präambel, die Forschungsausrichtung ist, ich kann es hier sagen, friedlichen Zwecken und dem friedlichen Miteinanderleben dienen sollte.
Die Frage, die ich mir da stelle, ist, was dient letztendlich einfach einer effektiveren Kriegsführung, sei das jetzt im offensiven oder defensiven Bereich, bei diesen Anträgen und was da letztlich auch geforscht wird und auch an der Bundeswehr-Universität in Hamburg zum Beispiel erforscht wird, ist es letztlich aber immer eingebettet in, sage ich mal, Diskurse darüber, wie Kriege sich legitimieren lassen im Kontext von Menschenrechten etc. Ich sehe da schon noch immer ein Interesse sozusagen, was ich mit der Institution identifizieren kann und ich würde mich, glaube ich, auch als Bereichsleiter der Forschung durchaus fragen, welches Interesse denn zum Beispiel die Navy daran hat. Das kann man auch historisch ziemlich schön belegen.
Okay, aber ich kann Ihnen folgen und kann das auch. Wir müssen aber Folgendes einmal bedenken. Erstens, wir haben im Grundgesetz drinnen, dass Wissenschaftsfreiheit muss gegeben sein. Die steht im Grundgesetz drinnen. Das ist das Erste. Zweitens, Sie können nichts anderes machen als Einzelfallabwägung machen und das machen wir seit Jahren hier. Und das ist bei der Grundlagenforschung relativ schwierig, weil Sie jetzt das Dual Use ansprechen. Denn Sie können etwas erfinden und wenn Sie so wollen, dass wir das Rad erfunden haben und das Auto erfunden haben, dann wird beim Rad automatisch, können Sie sagen, okay, ich kann argumentieren, wenn ich das Rad erfinde, hilft es zwar der Menschheit, dient der Mobilität, aber Sie können damit auch Militärfahrzeuge bewegen. Sie haben also immer ein nicht Restrisiko, würde ich nicht sagen, aber Sie finden immer Leute, die das für militärische Zwecke ausnutzen können. Das macht aber prinzipiell die Universität hier nicht in ihren Projekten, weil wir hauptsächlich Grundlagenforschung haben, zumindest die wir jetzt gefunden haben da. Das ist reine Grundlagenforschung. Das andere möchte ich auch noch einmal betonen, war, dass die Universität von vornherein sehr sensibilisiert ist und das seit Jahren hier in diesen Projekten und auch mit den Wissenschaftlern eng in Kontakt ist, wenn eben bestimmte Möglichkeiten sind, wo man von vornherein erkennen kann, ob das Dual Use ist, dann rät das Rektorat, diese Forschungsanträge nehmen nicht zu schreiben oder nicht zu beantragen, dann wird es eben nicht beantragt. Es steht aber jedem frei.
Interessant und auch konfliktreich wird es eben dann, wenn man sieht, für was Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung letztlich angewendet werden, wo natürlich die Universität auch keinen direkten Einfluss mehr darauf hat. statt. Und da fangen eben gesellschaftspolitische Diskussionen und Themen darüber an, wie man mit Wissen umgeht und für was man es letztlich auch nutzt.
Aber da muss ich Ihnen was sagen.
Also, aber eins noch kurz, bevor Sie was sagen, dann können Sie dazu was sagen. Und zu Präambeln in Verfassungen oder auch Grundordnungen, ich meine, das ist ja so dieser hochkonfliktive Bereich des Politischen. Es gibt eben Grundlagentexte mit Verhaltensnormen, auch, sag ich mal, unser Grundgesetz, die politische Verfassung der Bundesrepublik. Und darüber gibt es ja permanent Auslegungsfragen. Und genau das, würde ich sagen, ist auch das, was jetzt hier in diesem Falle Freiburg Militärforschung und auch an anderen technischen Universitäten eben Gegenstand der Debatte ist. Wie verordnet sich eine Universität bezüglich dieser Grundwerte und wie legt man diese aus?
Nee, aber jetzt muss ich einschreiten, zwei Sachen. Erstens, in allen Zeitungsartikeln, und das muss man jetzt allen Zeitungsartikeln zugutehalten, es steht nirgends dort Militärforschung Freiburg. Es steht nur dort Geldgeber, Drittmittelgeldgeber, US Navy, weil man die Forschungsprojekte eben nicht kennt und die Titel nicht genannt sind. Und wir sind dabei, die herauszusuchen und haben allen Zeitungen auch angeboten, sobald wir das wissen und das okay haben, auch von den damaligen Leitern, dass wir das veröffentlichen und nach außen gehen. Da können Sie nur einmal anrufen. Also per se Militärforschung von vornherein zu sagen, wenn US Navy ein Arbeitgeber ist, geht nicht. Das ist das Erste. Weiter ist, wenn Sie sagen, man hat hier eine Schwierigkeit, dass eine Forschung dann für militärische Zwecke verwendet wird. Ich bin Zellbiologe und Sie wissen, als Zellbiologe arbeitet man mit sehr vielen Giften, die auf Zellen wirken und die können Sie sowohl in der Medizin positiv einsetzen, das waren die ersten Zyklostatika bei Krebstherapien, wo man das eingesetzt hat, sind aber hochgiftige Substanzen. Knollenblätterpilz zum Beispiel, Alpha-Manetin ist genau dasselbe und Colchicin, der Herbstzeitlose auch. Jedes Ding hat zwei Seiten und es gehört in die Verantwortung eines Wissenschaftlers, dieses auch in der Grundlagenforschung zu publizieren und zu veröffentlichen. Und damit beugen Sie extrem vor jeglichen Missbrauchs, den Sie jetzt unter dem Namen militärische Forschung verwenden können. Das heißt, solange in der öffentlichen Forschung alle Möglichkeiten der Grundlagen, der Anwendungsmöglichkeit erforscht werden können, kann man von Haus aus und auch die Politik einschätzen, welches Gefährdungspotenzial eventuell entstehen könnte. Eine Einschränkung in der Wissenschaft würde dies nicht mehr machen. Daher bin ich eigentlich... Die wirkliche militärische Forschung wird sowieso, wenn Sie die US Navy nehmen, das ist eine persönliche Meinung von mir, wird nie in der öffentlichen Forschung an Universitäten gemacht werden. Die geht in Los Alamos, in den eigentlichen Labors der eigentlichen Militärforscher. In USA, in Israel und in der Schweiz auch.
Sehen Sie, Herr Neues, da sind wir wirklich ganz konform. Ich würde nur darum gucken, dass wir da auch nicht irgendwelche Dinge vermischen, weil nochmal, natürlich kann man auch aus der Zellforschung biologische Kampfstoffe entwickeln oder aus der Gentechnik und all dieses Wissen ist militärisch nutzbar. Und ich halte auch nichts davon, von diesem Feldzug gegen Gentechnik, gerade von grünen alternativen Milieus, die das fast schon religiös dogmisch einfach nicht haben wollen und da eine differenzierte Debatte erschweren, weil ich finde, das zeichnet ja für mich wissenschaftliches Denken auch aus, dass man offen ist für jegliche Argumente und sich nicht irgendwas komplett verbietet. Aber im Bereich eben dieser Forschung, was Sie auch aufgeführt haben, also wenn man schon jetzt von der Freiheit des Forschers und der Verantwortung spricht, und es wird in letzter Zeit auch gerade wieder in dem Kontext Albert Einstein bemüht, dass dessen Forschungen ja auch zu so Entwicklungen wie der Atombombe beigetragen hätten, da kann man sagen, okay, aber ich finde das auch verkürzt, weil man muss dazu sagen, dass Albert Einstein für mich zumindest so ein Symbol für eines politisch engagierten und auch wirklich mit harten Standpunkten versetzten Menschen ist, der sich dafür eingesetzt hat, auch wirklich pazifistisch zu wirken. Und das vorausgesetzt wäre ja dann eigentlich auch die Verantwortung einer Universität, immer wieder auch darzustellen, dass man Grundlagenforschung betreibt, aber dass man sich dann auch öffentlich dagegen ausspricht, wenn Ergebnisse davon in militärische Zwecke und sei es vielleicht nur defensive Zwecke einfließen.
Da will ich Sie informieren darüber, dass sich die Universität Freiburg hier und glaube ich sehr vorbildhaft verhält. Und zwar, ich kann ein Beispiel dazu sagen, und da werden Sie gleich sehen, dass das so ist. Es gibt hier einen Exzellenzcluster, der gefördert ist, BrainLinks, BrainTools, der die Schnittstelle Maschine-Mensch macht. Also es geht hier um gehirngesteuerte
Human Enhancement
und so. Sie kennen wahrscheinlich BrainLinks, BrainTools.
Ja.
Dort haben wir im BrainLinks, BrainTools extra eine Person angestellt, die sich mit der Öffentlichkeit, mit der Ethik und mit Veranstaltungen, um die Öffentlichkeit auch zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Potenziale gibt es, was kann man nicht machen, beschäftigt. Und dafür haben wir Veranstaltungsreihen, Sie kennen das sicher, Café Scientifique, und auch mit dem Theater gemeinsam, mit ETH, wo wir Ethikprofessuren eingeladen haben, wo wir Chefredakteure der Frankfurter Rundschau eingeladen haben, in einer öffentlichen Diskussion im Theater hier dieses auch diskutiert haben, welche Möglichkeiten es gibt, welche Schwierigkeiten es gibt, wo könnte man es denn einsetzen, wie kann man, welche Potenziale erweckt es, wo muss man hier einschränken. Also in allen Bereichen haben wir hier Sensibilität erzeugt. Es gibt einen eigenen, also erstens gibt es ein Ethikzentrum, das hier auch eingerichtet ist an der Universität und für ethische Fragen zuständig ist. Alle gentechnologischen Experimente müssen gemeldet werden. Wir haben mehrere Einrichtungen und es wird offen und sehr offen diskutiert, dass wir das machen.
Das sehe ich ganz genauso und das halte ich für einen sehr richtigen Schritt, dass überhaupt auch interdisziplinär dazu übergegangen wird, sage ich mal, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften miteinander zu verbinden. Aber, und das wäre mein kritischer Punkt vielleicht, wo Sie auch nochmal drüber nachdenken können, ich finde, das ist immer nur das Erste. Ich finde, unsere Gesellschaft ist zurzeit auch an Punkten, wo man sehr gut darin ist, auch eine Ethikkommission im Bundestag Dinge zu formulieren, wie es denn sein sollte. Aber wenn es dann darum geht, dieses Sollen auch umzusetzen und wirklich eine Politik zu machen, die sich diesen oftmals schwierigen Grundsätzen, weil die werden ja erst schwierig, wenn es konkret wird, auch umzusetzen. Da fehlt doch manchmal dann doch auch der Wille, eben mal grundlegend Systeme umzugestalten. Und dass das schwierig ist und nicht von heute.
Da spreche ich Ihnen ganz deutlich. Da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Und zwar, das ist aus eigener Erfahrung heraus. Es tut mir leid, ich habe leider einen Termin. Aber da widerspreche ich Ihnen ganz dramatisch, weil Sie den einzelnen Wissenschaftler etwas absprechen, was eigentlich in einzelnen Bereichen ist. Also, was Sie nicht vermeiden können mit all diesen politischen Diskussionen, dass es sogenannte schwarze Schäfchen gibt. Die finden Sie in jedem Berufsbild auch. Und die werden Sie auch durch Gesetze oder durch Präambeln oder durch grundlegende niedergeschriebene Satzungen nicht herauskommen. Denn wo Kriminalität oft drinnen steckt, ob Sie da zu Autohändlern gehen, irgendwo hingehen, das kriegt man nicht raus. Wo Sie das herauskriegen, ist das Einzige, dass Sie mit den Leuten kommunizieren, sie sensibilisieren und dann darauf aufmerksam machen, dass dieses in diese Richtung gehen sollte oder dieses nicht in diese Richtung gehen sollte, dass man offen nach außen in die Gesellschaft diskutiert, die Gesellschaft mitnimmt in der gesamten Forschung. Und ich glaube, da sind wir vorbildhaft in Freiburg, weil so viel Dialog wie zwischen der Gesellschaft hier und der Universität habe ich eigentlich noch nie erlebt.
Ja, das war Herr Professor Neuhaus im Gespräch zu den Vorwürfen, ob an der Freiburger Uni Militärforschung betrieben wird oder zumindest Grundlagenforschung, die der Militärforschung dient. Ich bin selber noch zu kurz in Freiburg, um das jetzt beurteilen zu können, was er da auch gegen Ende erzählt hat bezüglich des Kommunikationsstils. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass Herr Neuhaus sich diesen kritischen Fragen und auch meiner Meinung gestellt hat. Diesbezüglich muss gesagt werden, dass die Fraunhofer Gesellschaft, genauer gesagt das Institut für Kurzzeitdynamik, sich den Fragen nicht stellen wollte und darauf verwiesen hat, dass ihrer Meinung nach über die BZ die Öffentlichkeit ausreichend informiert gewesen ist. Schaut man sich die BZ-Artikel an, dann wird Herr Thoma, heißt der leitende Ingenieur, glaube ich, Herr Professor Thoma, als ein glänzender Sicherheitsforscher dargestellt, der sich eben in keinster Weise auch kritischen Fragen bezüglich dieser defensiven Rolle von Technik in Militärkonflikten stellen muss. Ja, und jetzt, das Gespräch war sehr lang, deshalb halte ich jetzt auch mal die Klappe. Wir hören Musik und dann kommen gleich die Nachrichten.